Genau, aber jetzt steigen wir um Richtung Predigt, aber ich habe auch heute wieder den Fredi mitgenommen. Upsla. So, Fredi, Achtung. Wenn man dich da noch richtig einrichten. Soli. Geht es dir gut?
Gottes.
Warum?
Sie ist einfach gemein.
Was ist gemein?
Ja, alle meine Gespändli, die haben Geschwister, die Brüder vor allem. Und ich nicht. Warum habe ich eigentlich keinen Brüder?
Ja, Fredi, das haben wir halt. Wir haben einfach dich angenommen und halt sonst keine anderen Kinder.
Das ist einfach gemein.
Ja, aber weißt du, das kann man nicht einfach so machen. Das gibt es. Ja, das ist jetzt einfach ein bisschen Schicksal.
Ja, komm. Du hast doch auch Brüder gehabt.
Ja, das stimmt. Ich hatte zwei Brüder gehabt und zwei Schwestern.
Siehst du, das ist gemein. Du hast es schön gehabt und ich habe es überhaupt nicht schön. Ich habe niemanden zum Spielen.
Ui, Fredi. Du, Fredi, ich hatte schon zwei Brüder, das stimmt.
Ja und?
Ja, weißt du, der ältere Bruder, der war 8 Jahre älter gewesen.
Den?
Ja, und da sind wir Kleinen, sind für ihn sowieso nur lästig gewesen. Also da haben wir in Sachen Spielen, haben wir dann nicht gerade so viel voneinander gehabt.
Ja komm. Aber du hast noch einen anderen Bruder gehabt, sogar zwei.
Das stimmt, ja. Oh, das ist eine Geschichte für sich, Fredi. Weißt du, ich habe... Als Bub habe ich meistens lieber allein gespielt, dann habe ich meinen Frieden gehabt. Das war eine ganz schwierige Geschichte.
Ja, komm.
Ja, weißt du, Brüder haben ist schon ein Geschenk. Aber das heisst nicht, dass es dann immer nur schön ist. Ich habe in der Schule habe ich ganz lässige Gespanne gefunden. Und das war eigentlich für mich dann fast schöner gewesen. Und als ich grösser geworden bin, dann habe ich auch in der Gemeinde habe ich Gespanne gefunden. Wow, das war dann richtig toll gewesen. Aber mit dem Bruder hat es nie ganz geklappt.
Bist denn du nicht dankbar für die Familie?
Mal, natürlich bin ich dankbar. Ich konnte ganz viel lernen, auch von der Familie. Aber wenn du sagst, es ist nur schön, wenn man Geschwister hat, muss ich sagen, ja, nicht nur.
Ja, gut.
Vielleicht findest du auch ganz so lässige Gespändli, weißt du? Und dann. Das sind halt manchmal sie wie Brüder. Weißt du, es gibt auch geistliche Geschwister. Ja, und das ist auch schön. Die sind auch manchmal noch viel näher, wie die, die in der gleichen Familie hineingeboren sind.
Ja, die haben ja noch Chancen.
Ja, da hast du noch Chancen. Okay, gut, Fredi. Aber jetzt gehen wir wieder hinterher. He? So, liegst du bequem?
Ja, ja, ist gut.
Okay, kannst du da zuhören. Ja. Gemeinde ist ja im Grunde genommen auch ein bisschen wie Familien, oder? Was ja auch ähnlich ist, in der Gemeinde kann man sich ja die dazugehören, nicht aussuchen. Im Freundeskreis kannst du das machen. Aber es gibt so verschiedene Gemeinschaften, Familien ist eine Gemeinde, Arbeitsplatz, je nachdem ja auch, gell? Es gibt so Orte, wo man einfach eingebunden ist in eine Gemeinschaft rein, und dann hat es halt verschiedene Typen. Und gerade auch in der Familie, es gibt da Fürsorge, es gibt Zuwendung und Liebe, aber es gibt auch Konkurrenz, es gibt Neid und es gibt alles Mögliche halt auch. Das ist so, die einen sind einem sympathischer und näher und die anderen weniger. Wahrscheinlich ist das in der Familie so, in der Nachbarschaft so, wenn man in einem grossen Haus wohnt mit mehreren Leuten, uiuiui, das kann auch verschieden sein. Das erlebe ich vor allem im Zusammenhang mit dem Hauswartjob. Ja. Und ich habe nicht immer nur gute Erfahrungen gemacht in der eigenen Familie. Und trotzdem das war meine Familie. Und mein Bruder war mein Bruder. Ich sage euch, wo wir dann etwas grösser geworden sind, manchmal in der Schule war es ganz schwierig. Er hat sich so ganz, er hat einfach ganz einen anderen Lebensstil gehabt, hat sich so ganz anders verhalten. Manchmal hätte ich am liebsten gesagt, im Fall nicht mein Bruder, gab mich nicht an. Aber ist es eben gleich? Oder als ich dann in der Lehre war, auch, er war dann schon von zu Hause ausgezogen. Und er hat halt wirklich einen total anderen Lebensstil gehabt. Wenn er mir die Leute gesagt haben, wenn ich irgendwo auf Montage war, in einer Beiz um 9 Uhr, was, du bist der Bruder von dem? Familie. Schön, aber halt auch nicht nur. Und gemeint, ein Geschenk. Ja. Und beim Paulus sehen wir eine riesige Leidenschaft. Jetzt muss ich gleich schauen, ob das technisch klappt. Irgendwo. Oh, schau, es kommt. Wunderbar. Und da vorne kommt es auch noch nicht. Ich habe gemeint, ich habe umgestellt. Naja. Irgendwie habe ich gemerkt, dass etwas noch nicht ganz tut. Komisch. Eigentlich müsste es. Ja, schau jetzt. Jetzt kommt es dort dafür nicht mehr auf meinem Bildschirm. Da muss ich halt dahinter schauen, das geht auch. Genau, wir haben am letzten Sonntag gesehen, der Paulus hat ja verschiedenste Gemeinden gegründet und wir befassen uns im Moment mit dieser Gemeinde hier in Philippi. Das war die erste Gemeinde in Europa, die er gegründet hat. Ist dann auch noch mehr Gemeinden gegründet. Ist ja unterwegs gewesen. Nur kurz dort hat dann auf der dritten Reise nochmal die Gemeinde besucht. Das heisst nochmal zweimal. Also insgesamt ist er dreimal da gewesen, das haben wir letztes Mal gesehen. Und dann hat er ihnen einen Brief geschrieben. In der Zwischenzeit ist die Gemeinde sicher gewachsen. Er hat einige Leute, die neu dazugekommen sind, denke ich, auch kennengelernt. Und in der Zwischenzeit war er ja im Gefängnis gewesen. Das lesen wir im Philipperbrief. Wo, wissen wir nicht ganz sicher, ob es in der Gefangenschaft in Rom war oder in Caesarea. Das kann man nicht hundertsicher sagen. Aber auf jeden Fall war das nach diesen Besuchen gewesen. Und der Paulus hat eine innige Verbindung gehabt zu dieser Gemeinde, aber ist weit weg gewesen. Was kann er machen für die Gemeinde? Das Wichtigste, auch wenn er nicht dort sein konnte, auch wenn die Verbindung ist natürlich schon noch ein bisschen schwierig war, gell? WhatsApp hat es noch nicht gegeben, Telefon noch nicht einmal. Irgendwie hast du nicht einfach schnell dort Kontakt haben. Er ist weit weg gewesen. Aber es gibt eine Verbindungsmöglichkeit, die es nicht einmal technische Hilfsmittel braucht, die es schon seit eh und je gibt. Und das ist das Gebet. Und das ist das, was ihm so wichtig ist. Wir sind im Philipper 1, Vers 3. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Wir sehen, wenn der Paulus an Gemeinde denkt, zuerst kommt das Danken. Und ich glaube, Danke ist einfach ein Schlüssel. Danke ist eine Einstellung. Wir haben das als Kind richtig eingeübt, gell? Weil die Eltern haben doch x-mal gesagt, was sagt man? Kennt ihr auch? Funktioniert nicht automatisch. Und gut ist, wenn die Eltern nicht nur dem Kind vorsagen, sondern selber auch vorleben. Das ist dann noch die andere Seite. Gell? Hat mal einer gesagt, es nützt nichts, Kinder erziehen, sie machen einem alles nach. Aber da kann ich ja nicht mitreden. Genau. Für was? Ja. Wem sagen wir Danke? Ja, genau, wenn wir ein Geschenk bekommen haben, oder? Etwas, wo wir uns darüber freuen, dann sagen wir Danke. Genau. Offenbar ist gemeint in Philippi für den Paulus ein riesiges Geschenk. Ja. Die Frage ist, ob da alle so ganz, ob er über alle so begeistert war, das weiß ich nicht. Aber er sagt, er dankt für alle. Er dankt für alle. Weil alle, egal wie die sind, was sie für eine Nasenform haben und was für ein Verhalten, egal, alle sind grundsätzlich zuerst einmal ein Geschenk. Das ist eine Grundeinstellung für alle Dankter. Ich muss schon sagen, ich tendiere manchmal schon, kein schnell Problem zu sehen. Die Sachen, die nicht sind. Das halb leere Glas sehen, statt das halb voll. Ich weiß nicht, ob es euch zum Teil auch so geht. Ich bin manchmal, wenn ich bete, für Personen bin ich auch am Stöhnen und am mühsam und so. Und ich muss immer wieder sagen, nein, aber zuerst kommt das Danken. Und das hilft, das gibt ganz eine andere Einstellung zu den Leuten. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Wie es dir geht mit der Familie. Wenn du jetzt an deine Familie denkst, sei es die Ursprungsfamilie, wo du drin geboren bist, oder deine Familie, die du jetzt hast, was kommt dir als erstes? Kommt dir als erstes, oh, danke vielmals für die Familie. Und dann kommt zuerst etwas anderes. Beim Paulus kommt das tatsächlich, danke vielmals für die geistliche Familie. Es scheint mir, dass für den Paulus die geistliche Familie, also die Gemeinde, die er gegründet hat, näher und wichtiger war als noch wieder seine leibliche Familie. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Ja, und im Laufe des Philipperbriefs werden wir dann noch sehen, also sind im Fall nicht alles Engel gewesen, die einen haben auch ein Beten vorgehabt. Das ist nicht nur ganz lässig. Und trotzdem kommt zuerst der Dank. Der Dank, dass sie überhaupt glauben, zum Glauben gekommen sind, dass sie sich einsetzen für das Evangelium. Vom ersten Tag bis heute. Also wir sehen, es geht hier vor allem um geistliche Motive. Es geht hier noch nicht so sehr ums Persönliche, weil alle so sympathisch sind. Das ist vielleicht ein anderes Kapitel. Und der Paulus ist mega zuversichtlich. Es geht gerade weiter. Wir lesen noch Vers 6. Ich bin überzeugt, dass er, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und zur Vollendung bringen wird, bis zu jenem großen Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also auf was stützt der Paulus seinen Optimismus? Dass er so optimistisch, so zuversichtlich ist für die Gemeinde. Auf Jesus wiederkommen, aber überhaupt auf Jesus. Er sagt, der, der in euch das Werk angefangen hat, der führt es auch zu Ende. Er sagt nicht, das schafft ihr schon. Das packt ihr. Sondern er sagt, Jesus, er hat es angefangen und er wird es vollenden. Und das ist so eine gute Perspektive. Der Paulus schreibt vor allem im Korintherbrief auch von ganz vielen Sorgen, die er hatte und Gemeinden. Das gibt es natürlich auch. Ich kenne viel Ängste und Sorgen. Das ist, wahrscheinlich hat das mit meiner Persönlichkeit zu tun. Auf mich selber bezogen, manchmal denke ich, oh, wie soll ich das wieder werden? Das kommt mir relativ schnell. Ich bin jetzt nicht einfach. Ich bin schon auch ein fröhlicher Mensch und Optimist, aber ich kenne es andere auch, an beiden Seiten. Und ich weiß nicht, welche das überwiegt. Einfach so, dass ich fühle mich noch gleich mal am Anschlag und überfordert. Und auch auf andere bezogen. Es ist immer eine Herausforderung. Da ist vielleicht jemand zum Glauben gekommen, aber ich habe nicht so einen nahen Draht. In den letzten Monaten ist jemand, wo wir eine sehr feine Beziehung haben, weg für eine Zeit lang und wir haben lange keine Botschaft können, nicht gehört, wie geht es. Und in der Gebetszeit haben wir immer gesagt, geht es echt gut oder geht es echt... Weißt, und wir haben dann zwischendrin mal auf ein SMS geschrieben, aber im Moment ist nichts zurückgekommen. Und dann, das ist manchmal so schwierig. Und dann kann man sich Sorgen machen, hey, wie geht es dieser Person? Und schön war es, letzte Woche haben wir wieder mal ein Gespräch gehabt und haben gemerkt, mal, das war so gut gewesen. Es war nur einfach so intensiv gewesen, dass die Person gar keine Zeit hatte für Kontakt. Aber es ist alles gut. Und wenn wir können schauen auf Jesus, und das ist immer wieder die Hoffnung, Jesus hat das dort angefangen und er wird das dort weiterführen. Es ist nicht meine Sache. Nicht ich bin verantwortlich, dass jemand Jesus kennenlernt. Das hat er gemacht. Er macht den Anfang. Und er tut es auch vollenden. Das ist so gut. Oder wenn man vielleicht an Jugendliche denkt, vielleicht an die eigene Jungmannschaft oder andere, die man kennt, wo man nicht wissen, hey, wie entwickeln sich die? Wie kommen auch die nur raus? Also wenn sie ins Teenie-Alter kommen und ihre eigenen Wege anfangen zu gehen, können wir sagen, wie der Paulus, hey, Jesus hat das Werk angefangen. Und jetzt vertrauen wir einfach auf ihn, dass er es weiterführt. Das ist eine Grundeinstellung. Und das gibt so viel Vertrauen und so viel Zuversicht. Gehen wir mal weiter. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Also offenbar hat der Paulus da ganz eine intensive Beziehung zu dieser Gemeinde. Sie haben viel für ihn gebetet. Sie ist, ich glaube, die einzige Gemeinde, die ihn sogar auch finanziell unterstützt hat. Und er hat für sie gebetet, ist für sie gestanden. Also so ein richtiges Gehen und Nehmen. Eigentlich eine wunderbare Beziehung. Und die heutige Predigt habe ich überschrieben. Es geht ja immer im Philipperbrief um das grobe Thema, wie lebt ein Christ. Und das mal geht es um das Thema, entscheidend ist Beziehung. Beziehung, und der Paulus lebt das wirklich vor, und die Leute in Philippi auch. Er hat eine Liebe zu diesen Leuten, übrigens geht er noch weiter. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir gewirkt hat. Wunderschön. Er sagt auch, die Liebe, die kommt nicht aus meinem eigenen raus. Und das ist so gut, die müssen wir nicht selber machen. Liebe ist der Schlüssel und die wird uns geschenkt. Das ist so gut. Wir müssen nicht krampfhaft einfach lieben, sondern Paulus sagt, das hat Jesus in mir geschenkt. Es ist eine Beziehung wie Eltern, die ihre Kinder lieben. Und es ist etwas Wunderschönes, Kind zu haben. Die meisten sehnen sich danach, die meisten haben den Wunsch, Kind zu haben. Aber die meisten, die ein bisschen Erfahrung haben, ein bisschen Ahnung haben, wissen auch, was das bedeutet. Das bedeutet dann nicht nur einfach nur das Glück auf Erden, sondern es bedeutet auch so viel schlaflose Nächte und so viel Sorgen. Und das ist eigentlich erstaunlich. Mir ist heute Morgen so ein Bild gekommen, wie die Natur auch, gell, Vögel. Wenn die brüten und dann schlüpfen sie aus, dann geht es. Man spürt irgendwie die Freude auch bei den Tierchen, aber dann geht es so richtig los. Das ist einfach mal ein mega Krampf. Und wenn sich die Vögel auch dem auch Gefahren aussetzen, um genug Futter herzuschaffen für ihre Kleinen. Und bei menschlichen Eltern ist sie auch einfach, es ist auch ein riesen Krampf, aber es ist irgendwo auch ein riesen Glück. Und das ist das Geheimnis. Wir können sagen, ja, ich lasse mich da nicht drauf ein, ich lasse mich nicht auf Beziehung ein, ich bleibe für mich. Und ich sage dir, es ist Ringer. Aber du bist viel, viel ärmer. Sich darauf einzulassen, in ein Beziehungsnetz, in eine Gemeinschaft, macht das Leben eben auch bunt. Und irgendwo auch reich. Ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen, schön. Aber auch, es ist eben wirklich beides. Und auch wenn sich jemand einsetzt, sei es in der Familie oder sei es in der Gemeinde, mein ältester Bruder, der war eigentlich ein Separatist. Der hat einfach immer sein Programm gemacht. Der hat sich um die Familie gar nicht gekümmert. Meine zwei Schwestern, die waren so die, die Familie zusammengehalten haben, nebst den Eltern. Und der Älteste, klar, der hat einfach sein Programm gehabt. Er hat dann später schon auch Kollegen gehabt. Aber was Familie ist, hat er überhaupt nicht mitgekriegt. Mittlerweile hat er selber eine Familie und ich staune, was die für einen riesen Zusammenhalt haben. Seine Jungen und Enkel, die er hat, was die für einen... Er hat es trotzdem, als Erwachsener hat er es noch gelernt. Wie kostbar das ist, wenn man sich auf Beziehung einlässt und wirklich das auch lebt. Gell, Liebe kann wehtun. Das wissen alle, die sich auf Beziehung einlassen. Aber es ist eben gleich etwas, was sich lohnt. Und für den Paulus muss das schon schwierig sein. Er ist im Gefängnis, er ist blockiert, er hätte gerne die Gemeinde besucht, hätte nicht können. Hat eben nicht einmal können mit ihnen so kommunizieren, wie wir das heute können, sondern da sind etwa Kurier hin und her gegangen. Da hat man wieder einen Monat warten, bis wieder eine Antwort kommt. Ein bisschen schwierig. Und gleich hat nicht einfach gesagt, ich bin jetzt da und die anderen sind dort und es geht mir nicht an, sondern er hat sich darauf eingelassen. Und das macht das Leben irgendwo eben gleich reich. Trägen und treit werden. Und jetzt gehen wir noch weiter. Wir sehen jetzt noch, was Anliegen ist von Paulus. Das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer grösser werden lässt. Man könnte es aber die Satzstellung ein bisschen anders machen. Dies ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe immer grösser werden lässt und dies verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen. Entschuldigung, muss ich noch eins weiter? Wo sind wir jetzt? Jetzt. Jawohl, danke vielmals. Ja, habe ich es genuscht. Gut. Da haben wir es jetzt, 9 bis 11. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen. Bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Wir sehen, jetzt kommt das erste Mal, kommt das so, wie soll ein Christ leben? Auf was kommt es darauf an, im Leben von einem Christ? Also das kommt dann schon noch ein bisschen mehr im Philipperbrief. Aber wieder, wo fängt es an? Wo fängt ein Leben an, wo es wert ist, sagen, das ist ein Christ. Wieder mit der Liebe. Es fängt an mit der Beziehung. Es fängt an mit der Liebe. Es ist nicht einfach ein Verhalten. Ich glaube, richtiger Christ sein, ein Eremit, der irgendwo einfach allein ist, der kann schon auch ein Christ sein. Also kann Beziehung zu Gott leben. Aber so richtig geschliffen wird man nur in der Gemeinschaft. So richtig kommt es nur aus, wie bin ich als Christ, wenn ich mich auf die Gemeinschaft einlasse. Weil dort wird es auch getestet, wie man reagiert. Das hat mich immer spannend gedacht, wenn man in einem Lager war. Mit anderen, vielleicht Gleichaltrigen zusammen zum Beispiel. Und im Lager gibt es dann immer Grenzerfahrungen. Vor allem, wenn man so eine Wanderung macht und dann kommt es regnen. Und dann lernt man die Leute kennen. Am Arbeitsplatz ist es auch so und in der Familie auch. Man lernt die Leute dann kennen und sich selber am meisten. Gell? Man lernt sich selber dann am meisten kennen, wenn man auch mal an Grenzen kommt. Ich weiss nicht, habt ihr das gern, an Grenzen zu kommen? Hat niemand sich eben gern. Aber es hilft uns weiter. Und das passiert letztendlich nur, wenn wir uns auf Beziehung einlassen. Liebe ist der Schlüssel. Dann geht es ums Erkennen, ums Verstehen. Nur wer liebt, lässt jemand anderem wirklich zu und geht darauf ein. Ein Egoist, der kümmert sich nur um sich selber. Und wenn der andere etwas sagt, kommt vielleicht noch pack, ein Ratschlag und fertig ist die Tür zugeschlitzt. Nur die Liebe kann der andere verstehen, dass sich der andere wirklich öffnen kann und verstehen fühlen. Das ist ein Geheimnis. Und das Einfühlen sowieso. Das Urteilsvermögen. Dass man jemandem zulässt und merkt, geht jetzt das in eine gute Richtung oder geht es in eine schlechte Richtung. Dass man das einfach spürt und der andere kann motivieren, in eine gute Richtung weiterzugehen. Es geht darum, um ein Leben, wo ja, widerspiegelt. Jesus widerspiegelt. Ich möchte vielleicht gleich noch ein bisschen persönlich werden. Ich kann ja nicht so gut von der Gemeinde erzählen, von diesen Beziehungen, weil ich die Leute kenne. Das ist immer ein bisschen schwierig, das darf man nicht. Aber ich kann relativ anonymisiert über den Hauswartjob reden, weil ihr kennt dort niemanden. Das ist der Vorteil, oder? Und gerade diese Woche, ich sage euch, diese Woche hatte ich eine intensive Woche gehabt. Gestern bin ich noch etwas praktisch machen, eine Studie schneiden und dann kommt jemand her. Ja, und ich könnte sagen, du, ich bin jetzt am Studenschneiden, geht mir nichts an. Habe ich ja gleich gefragt, habe gesehen, dass sie nicht so fröhlich ist. Habe ich gesagt, wie geht es dir? Dann hat sie gesagt, ja, gestern musste ich den Hund einschläfern. Und ich hätte ja können sagen, ja, gut, ein Hund weniger. Aber ist einfach nicht meine Art. Ich verliere vielleicht wieder ein bisschen Zeit, aber ich merke, es macht den Hauswartjob irgendwo, ehrlich gesagt, manchmal auch kompliziert. Und manchmal auch anstrengend. Aber irgendwo macht es auch schön. Und dann kommt ein anderer auf mich zu und sagt, so, gestern hast du auch noch recht auf den Putz gehauen. Der hat vom Balkon oben runter zugelassen. Ich habe wieder mal mit einem schimpfen. Der hält sich einfach nie an die Regeln. Dann haben wir ihn einfach konfrontiert und gesagt, hey, es geht nicht so. Und dann als zweiter Satz habe ich gesagt, also wenn ihr rauszügelt, dann machen wir ein Fest. Der war nicht so begeistert, aber es ist, glaube ich, die einzige Sprache, die er versteht. Und das gehört eben auch dazu. Ich könnte sagen, ich könnte es machen wie alle anderen, die machen immer nur Zettel an, wenn jemand etwas macht, das nicht nach den Regeln ist. Oder? Und dann kommt der am Schluss, wir haben schon ein bisschen heftig diskutiert, und sagt, aber wenigstens kommen sie auf mich zu. Die anderen hängen immer nur Zettel her. Und ich habe gemerkt, es ist eine Beziehung da. Und eigentlich wollte er sie mit mir nicht verderben. Und das ist das Geheimnis. Und am Donnerstag habe ich kurz erzählt, bin am Donnerstag noch in einem Stegenhaus am Putzen. Und dann ist dort, eigentlich habe ich gedacht, ja, die Woche läuft einiges, ich möchte das so schnell wie möglich hinter mir bringen, weil ich noch ein paar Pläne hatte, um im Büro zu arbeiten. Und dann triff ich dort jemanden im Stegenhaus und die hat mir ihr Leid geklagt, dass sie rausgeschlossen wurde aus der Wohnung. Das ist ganz dumm gegangen. Und jetzt ist sie dort draußen gestanden, ohne Nattel, ohne Schlüssel, ohne Schuhe. vor ihrer Wohnungstür. Sie ist nur schnell in die Wäschküche, aber in dieser Zeit ist der Sohn zum Haus raus und hat abgeschlossen. Das war die Situation. Ja, genau. Und dann hat sie gesagt, ja, sie müssen jetzt warten, die Tochter sei noch am Schlafen, die stehen jetzt noch auf, müssen auch arbeiten. Und dann habe ich den Staubsauger abgestellt und dann habe ich ein bisschen zugelassen. Und das eine, was sie erzählt hat, war, sie hat ein bisschen erzählt, wie die Atmosphäre im Haus war, noch vor 2 Jahren. Die vergiftete Atmosphäre. Und ich habe die Frau noch nie gesehen. Sie hat mich ein paar Mal gesehen, beobachtet, aber habe noch nie geschwätzt mit ihr. Dann hat sie gesagt, sie hat mich schon beobachtet, sei ich da, sei einfach Frieden im Haus. Sei sie wieder gern da. Und es hat mich gefroren. Irgendwie ist mir immer peinlich, so Zeug zu erzählen. Ehrlich, es geht ja nicht um mich, aber das ist Jesus. Es geht um das. Es ist Jesus, der strahlt. Und ich sage auch manchmal, ich bin nach solchen, also gerade dort am Freitag, wo ich es auf den Putz haue, da kannst du mich eine Stunde lang nicht mehr brauchen. Das kostet mir so viel Energie. Und es wäre viel ringer, einfach zu sagen, ich mache einfach den Job und die Leute gehen mich nicht an. Das stimmt. Stimmt, aber es macht die ganze Aufgabe so viel reicher. Es lohnt sich so, sich darauf einzulassen. Am Schluss hat sie, also irgendeinem Lauf am Donnerstag, ich bin sicher eine Stunde lang dort im Stegenhaus gestanden mit ihr zusammen und sie hat mir die ganze Lebensgeschichte erzählt. Und dann am Schluss habe ich dann noch geschaut, die Tochter ist schon vor, dass sie noch irgendwie in der anrufen im Geschäft. Und auf jeden Fall war dann alles okay gewesen. Und dann bin ich nochmal zurückgekommen. Die ist natürlich immer noch vor der Tür gestanden. Da habe ich innerlich einfach den Impuls gehabt, hey, ich würde gern für sie beten, darf ich? Da sagt sie, ja, gern. Das ist natürlich ein bisschen strange da, einfach im Stegenhaus, oder? Aber man hat ja die Übersicht gehabt. Und dann habe ich kurz einfach für sie gebetet und die war so mega berührt gewesen. Hey, und das macht doch das Leben reich. Das ist das Leben vom Apostel Paulus. Er hätte es auch gemütlicher haben können. Aber er hatte eine Berufung, hat sich auf Beziehung eingelassen. Und das ist so gut. Und ich möchte euch jetzt einfach ein bisschen Zeit geben. Denkt, überlegt euch jemanden, das kann sein von der Familie oder das kann sein von der Gemeinde, jemanden, den ihr schon länger nicht mehr gesehen habt. Man denkt, wo ist echt diese Person? Was macht echt diese Person? Und dass jeder irgendwo jetzt einfach still für 1-2 Personen betet und ich lasse noch einfach einen Moment Zeit und schließe die Zeit ab. Also wir beten jetzt hier nicht laut, das geht ja die anderen nicht an, was unsere Anliegen sind, sondern man kann jeder für sich beten und ich mache den Abschluss. Lieber Jesus, ich möchte dir zuerst einfach danken, sagen, dass du dich auf Beziehung eingelassen hast. Dass du selber aus der Herrlichkeit auf die Welt gekommen bist. Und dich auf so eine direkte Art auf Beziehung mit uns eingelassen hast. Und dass du immer noch, auch wenn du jetzt wieder zurück bist zum Vater, zur Rechte vom Vater sitzt und auf unser Gebet hörst. Wir dürfen mit allem zu dir kommen. Das ist so ein Geschenk. Und du hast uns in eine Beziehung hineingestellt, in ein Netz hinein, an verschiedenen Orten, sei es hier in der Gemeinde, sei es dort, wo wir wohnen, sei es in den Familien oder dort, wo wir arbeiten. Danke dürfen wir dort sein und es Licht sein. Und du weißt, dass es manchmal brutal anstrengend ist und manchmal Nerven kostet. Aber danke, danke, dass du gerade dann in besonderem Maß mitgehst. Du weißt, dass ich manchmal mega Mühe habe, diese schwierigen Leute zu lieben. Und doch staune ich immer wieder, dass du die Liebe schenkst. Danke vielmals. Amen.